Willkommen bei History Lost in Time. Geschichte von einem Interessierten für Interessierte.
Und willkommen zur Episode 21 dieses Podcasts. Zur Erinnerung, in Episode 17 ging es um Heiratstipps der Nazis, basierend auf einem Familienjahrbuch aus den späten 1930er Jahren. Heute werde ich durch ein Familienjahrbuch von 1901 blättern und erzählen, was man damals denn als sinnvoll für die deutsche Familie angesehen hat.
Zur Begründung der Themenwahl.
Zugegeben, Episode 17 wurde deutlich ernster, als ich das ursprünglich erwartet hatte. Aber die Implikationen waren nun mal da. In dieser Episode wird das nicht ganz so sein. Das mir vorliegende Jahrbuch aus dem Kaiserreich hat keine derart verbohrte Ideologie im Bauch, sondern richtet sich an eine bestimmte gesellschaftliche Schicht. Oberschicht, Mittelschicht und solche, die dazu gehören wollen. Und die daraus abgeleitete Weltsicht kann gleichzeitig erheiternd, entlarvend und eigenartig sein.
Politische Hintergründe und Interpretationen.
Keine Agenda, ich möchte einfach ein historisches Kuriosum vorstellen.
Die Quellen.
Das mir vorliegende Buch ist das Illustrierte Jahrbuch aus dem Jahr 1901, Untertitel Volkskalender, Druck und Verlag Rudolf Mosse, Berlin. Das Buch selbst ist in einem äußerst tragischen Zustand. Der dicke Einband ist zwar noch intakt, aber praktisch alle Seiten sind lose und nicht mehr wirklich gebunden. Das Buch hat also einiges hinter sich. Das Buch hat Taschenbuchformat und ist recht handlich. Gleich am Anfang wird man von einer Werbeanzeige von der Hamburg-Amerika-Linie begrüßt. Zitat: Ozeanfahrt circa 6 Tage. Zielhafen ist New York, via Southampton und Cherbourg. Es folgt dann ein ganzseitiges Gedicht. Den Anfang des Buches macht ein Jahreskalender. Jeweils links sieht man die Wochentage, die Namenstage katholisch und protestantisch und dann die Sonnen- und Mondauf- und Untergangszeiten. Rechts gibt es dann eine Box für Notizen und zusätzliche Infos, die der Herausgeber für die Bevölkerung für wichtig hält. Dies sind Erklärungen von Himmelserscheinungen des Monats, Geburtstage der höchsten Adligen, Bauernregeln und ein Küchenkalender. Danach folgen mehrere Seiten allgemeiner Informationen, zum Beispiel Feiertage pro Reichsland, Maße- und Gewichtstabellen und dann mehrere Seiten mit Informationen zu den deutschen Adelshäusern. Versprengt im Buch findet man immer wieder einzelne Gedichte. Hier sieht man schon, in welche Richtung die Inhalte dieses Buches gehen. Praktische Hinweise für den Alltag, wie zum Beispiel der Kalender und die Maß- und Gewichtstabellen. Etwas Unterhaltung sowie politische und gesellschaftliche Informationen für die Zielgruppe. Man erkennt daran auch leicht die Zielgruppe. Für Arbeiter findet sich in dem Buch fast nichts. Und auch Bauern, abgesehen eventuell von Großbauern, dürften sich nicht in dem Buch wiederfinden. Nach einer längeren Unterhaltungsgeschichte findet man einen Abschnitt namens, Zitat, Bürgerkunde, Gliederung und Garnisonsorte des deutschen Heeres. Wer also wissen will, wo welche Einheit 1901 stationiert war, beziehungsweise welche Einheiten in einer bestimmten Gegend stationiert waren, findet das hier. Ich picke mal ein Beispiel raus. Seite 84 listet zum Beispiel alle Einheiten des 4. Armeekorps in Magdeburg. Hier kann man zum Beispiel sehen, dass das Feldartillerieregiment 75 seinen Standort in Halle hatte. Die Auflistung betrifft sowohl die Einheiten der Reichsarmee als auch der Landesarmeen, wie zum Beispiel der Bayerischen oder Sächsischen Armee. Auf Seite 91 folgt dann eine längere Abhandlung über, Zitat, der Wirkungskreis und die Befugnisse der Ortspolizeibehörden. Das ist wieder ein allgemeiner Informationsabschnitt, der recht nützlich für den Alltag sein kann. Danach kommt ein Infoblock über Gewährleistungen in Kaufverträgen nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Das mag trocken klingen, aber das BGB war damals recht neu. Und gerade Gewährleistungen, also das, was man heute Garantie nennen würde, waren und sind ja ziemlich wichtig für den Endverbraucher. Was hier also rechtlich gilt, war und ist wichtig zu wissen. Danach folgt ein Artikel über die Post, was kostet wie viel und auf welche Art können Dinge verschickt werden. Hier findet man zum Beispiel heraus, wie Postkarten damals aussehen müssen und dass sie satte 5 Pfennig, also 2,5 Cent Frankierung benötigen. Danach folgen Infoblöcke über die Gewerbeordnung und die Unfallversicherung. Alles also durchaus nützliche Dinge. Ab Seite 120 verlässt das Buch die praktischen Informationsblöcke. Nun folgt eher was für Hobbygärtner, ein Artikel über Nistkästen und Futterplätze. Damals wie heute haben die Deutschen offenbar gerne solche Dinge für Vögel in den eigenen Gärten aufgebaut und sie dann beobachtet. Vorausgesetzt, man hatte ein Haus mit Garten. Ab Seite 128 kommt dann der Artikel, der zum Hauptthema der Episode geworden ist. Denn als ich den gelesen habe, wusste ich, darüber muss ich was erzählen. Der Artikel ist von Anna Plotow. Leider habe ich nicht viel über sie herausgefunden. Ich weiß nur so viel, dass sie damals eine bekannte Frauenrechtlerin, Autorin und soziale Aktivistin war. Allerdings konnte sie ihre soziale Herkunft, die Oberschicht, nicht verleugnen. Ihr Vater war Fabrikbesitzer und sie selbst arbeitete zeitweise in der Unternehmensleitung. Zugegeben, dass sie aus Sicht der Oberschicht und daher etwas herablassend belehrend schreibt, ist eine Vermutung von mir. Vielleicht tue ich ihr damit Unrecht. Wenn das so ist, lass es mich wissen. Aber ich erkläre gerne, warum ich diesen Eindruck beim Lesen ihres Artikels bekommen habe. Zunächst einmal heißt ihr Artikel »Wie richtet man Volksunterhaltungsabende auf dem Lande ein?« Okay, ich bin ein simpler Mensch, aber wenn ich Unterhaltungsabend höre, ob auf dem Land oder in der Stadt, würde ich spontan Essen, Trinken und Musik sagen. Der Rest kommt schon von alleine, wenn die Gäste die richtigen sind. Tja, damit liege ich aber laut Frau Plotow falsch. Sie leitet ihren Artikel ein mit den Worten, dass Volksunterhaltungsabende ein dringendes Bedürfnis für unsere Landbevölkerung sind, darüber braucht wohl nicht mehr diskutiert zu werden. Da leuchten bei mir schon die Warnlampen auf. Sobald jemand eine Behauptung aufstellt und daran sinngemäß anschließt, das weiß man ja oder das ist ja allgemein bekannt, sollte man sich fragen, wirklich? Versuch doch wenigstens kurz es zu beweisen. Aber egal, lassen wir sie mal fortfahren. Behaupten doch ganz ernsthafte Volksfreunde, dass die Eintönigkeit des Landlebens es sei, die viele Arbeiter zur Auswanderung in die Stadt dränge, wo ihre Sehnsucht nach Lebensfreude sich leichter befriedigen lasse. Natürlich erwähnt sie nicht, wer diese Volksfreunde sind, von daher könnte die Behauptung auch einfach von ihr alleine kommen. Und sicher, das Stadtleben war wohl immer extravaganter als das Landleben. Aber ich denke doch, dass Armut und verzweifelte Arbeitssuche der größere Ansporn waren, in die Städte zu ziehen. Wenn man sich Bilder von Arbeiterwohnungen aus dieser Zeit ansieht, dazu dann Bilder der Arbeiterviertel und dann auch die Arbeitsbedingungen kennt, ist schwer vorstellbar, dass Menschen zu Hunderttausenden so eine Existenz wählen, nur weil sie die Kneipen und Theater besuchen wollen. Dass der siebte Sohn einer Bauernfamilie, der sowieso keine Chance hat, den Hof zu übernehmen, sein Glück in der Stadt versucht, liegt da wohl näher. Frau Plotow befasste sich mit der Frage der Volksunterhaltungsabende, nachdem sie eines Tages eine längere Wanderung durch ihre Heimat in Brandenburg unternahm. Sie machte dabei Rast in einem kleinen Dörfchen und hatte dabei wohl ein touristisch geprägtes Dorf erwartet. Ich zitiere. Mir schwebte dabei in Gedanken manches von Zitherspiel und Gesang umrahmte hübsche Bild vor, das ich auf Reisen in Mittel- und Süddeutschland gesehen. Hier nichts von alledem. Der Ort schien wie ausgestorben. Nur vor dem Wirtshaus saßen mitten auf der Straße vier halbwüchsige Jungen um einen Tisch und spielten Karten. Und drinnen in der Stube, die von zahllosen Fliegen bevölkert war, hockten einige Tagelöhner stumpfsinnig hinter großen Schnapsgläsern. Sonst gab es kein Getränk. Das Bier war sauer geworden und ungenießbar, Milch nicht vorhanden. Meinen Durst konnte ich erst außerhalb des Dorfes an einer Quelle löschen. Auf einem Hügel spielte dort die Schuljugend, das heißt, sie räkelten sich gelangweilt umher, endlich begannen sie sich zu balgen und stießen sich zur Abwechslung gegenseitig den Abhang hinab. Das war das Sonntagsvergnügen. Beim letzten Hause des Dorfes klopfte ich ans Fenster, um nach dem Weg zu fragen. Eine noch junge Frau erhob sich verschlafen von ihrem Bette und sagte mir Bescheid. Verstimmt setzte ich meinen Weg fort. War das ein menschenwürdiges Dasein, das die Leute dort führten, als Erholung nach der Wochenarbeit für die Jugend balgen und karteln, als Erquickung für die Alten Schnaps und Schlafen? Und dabei bot die Gegend ringsum so viele Reize und der schönste Sommertag blaute über der Landschaft. Den Eindruck, den Frau Plotow also von der brandenburgischen Landbevölkerung hat, ist, dass die Jugend sich kloppt und die Alten schlafen und saufen. Man bedenke, dass sie hier die Zeit hat, sonntags ausgiebig spazieren zu gehen. Soll heißen, sie hat zu Hause keine Verpflichtungen. Oder wahrscheinlicher, als Tochter eines reichen Hauses hat sie Personal, das sich um alles kümmert. Wäre sie wochentags in diesem Dorf vorbeigekommen, hätte sie die Masse der Bevölkerung vermutlich an Haus und Hof arbeiten sehen. Dass diese Menschen sich sonntags erschöpft ausruhen müssen, scheint ihr nicht in den Sinn zu kommen. Und wer weiß, vielleicht hat diese junge Frau, die sie am Ende erwähnt, ja ein Kleinkind im Haus, sich die letzte Nacht um die Ohren geschlagen und schläft deshalb tagsüber. Wäre ja nichts Außergewöhnliches. Darüber denkt Frau Plotow aber nicht nach. Für sie sind die Lebensbedingungen dieser Menschen stumpfsinnig und trübe und sie denkt jetzt über Wege zur Erheiterung dieser Menschen nach. Gut, das Ziel ist ja ehrenhaft, nur der Weg dorthin ist, sagen wir mal, eigenwillig. Was schlägt Frau Plotow also vor? Man muss ihr zugutehalten, dass sie sich eingehend mit dem Thema befasst hat. So erwähnt sie einen Kongress für Volksunterhaltung, den sie 1897 in Berlin besucht hat. Allerdings scheint dieser Kongress deutlich Schlagseite im Bereich Bildung gehabt zu haben, denn was sie als Vorschlag bringt, wirkt mehr wie Schulunterricht als Unterhaltung. Zitat Seite 129. Es kommt also darauf an, überall Volksunterhaltungen einzurichten. Die Sache ist nicht so schwer, wie sie aussieht, sobald sich irgendeine intelligente Person zum Träger des Gedankens macht. Die Berufensten dazu werden immer die Lehrer sein, die die Bedürfnisse des Volkes genau kennen und Fühlung mit der Jugend haben. Sprich, die Sache ist einfach, fragt die Lehrer. Nun, es mag stimmen, dass Lehrer Fühlung zur Jugend haben, aber so einfach, wie sich das Frau Plotow vorstellt, wird es wohl doch nicht sein. Ihr erster Vorschlag ist die Einrichtung einer Bibliothek. Ein an sich guter Vorschlag. Lesen bildet und kann unterhalten. Aber ob das so viel mit einem Volksunterhaltungsabend zu tun hat? Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Landbevölkerung nach einer harten Arbeitswoche zur Bibliothek pilgert, um zur Entspannung intensiv zu lesen. Außerdem werden realistischerweise Bibliotheken nicht in jedem Dorf eingerichtet werden. Das ist doch eher etwas für Kleinstädte und größere Orte. Die Dorfbevölkerung müsste also für einen Gang zur Bibliothek eine Reise zur nächsten größeren Ortschaft unternehmen. Und das zu Fuß oder vielleicht zu Pferd. Autos hat in der Zeit so gut wie niemand. Und Züge halten in Städten, nicht in jedem Dorf. Aber gut, Bibliothek ist keine schlechte Idee. Der ein oder andere in besagtem brandenburgischen Dorf würde dann also was lesen, anstatt zu trinken, zu schlafen oder Blödsinn zu machen. Lassen wir das also einfach mal so stehen. Was für weitere Ideen gibt's denn noch? Zitat Seite 130. Die Vorträge müssen sich natürlich an den Wissensstand der Hörer anlehnen, müssen die Belehrung in angenehmer Form bieten und dürfen nicht durch zu große Länge und zu viele Details ermüden. Es wird nicht immer leicht sein, auf dem Lande die passenden Kräfte dafür zu finden, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Unter den Volksschullehrern sind viele, die einer besonderen Neigung ihre Muße widmen. Vorträge, Belehrung und Sonntagsarbeit für Lehrer? Irgendwie glaube ich nicht, dass der Volkslehrer auf dem Land nach der Arbeit von Montag bis Samstag mit Kindern nun am Sonntag zusätzlich noch Erwachsenenbildung machen will. Genauso kann ich mir nur schwer vorstellen, dass ein erschöpfter Bauer am Sonntag, der ja für Bauern auch nicht automatisch ein freier Tag ist, sich jetzt als Erholung einen wissenschaftlichen Vortrag anhören will. Mag er noch so kurz und interessant sein. Sicher, für den einen oder anderen ist so etwas bestimmt passend. Ich lese ja auch Sachen, bei denen viele andere mit den Augen rollen. Aber so etwas kann man doch nicht als Maßstab für die Gesamtbevölkerung nehmen. Was machen denn Menschen heute gerne zur Unterhaltung? Fernsehen. Musik. Sport, feiern. Wo bleiben denn die Vorschläge dazu? Bibliothek und Vorträge sind doch eher etwas für eine Minderheit. Leider lässt sich Frau Plotow sehr lange über Bildung aus, bevor sie am Ende dann noch etwas die Kurve kriegt. Zunächst einmal schlägt sie künstlerische Betätigung vor im Bereich bildende Kunst, zum Beispiel also Malerei. Das ist doch schon mal ein Hobby, was den ein oder anderen wirklich motivieren kann. Dann folgt Dichtung. Okay, wäre nicht meins, aber gut, sicher für einige interessant. Und dann Musik, zum Beispiel singen in einem Chor. Na also, das ist doch ein vernünftiger Vorschlag. Das wäre auch nützlich für einen richtigen Volksunterhaltungsabend. Dort könnte der Dorfchor dann auftreten. Ganz am Ende reißt sie in wenigen Zeilen noch Theater, Sport und Gärtnern an. Die guten Ideen sind also da, aber die Schwerpunkte seltsam gewählt. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass hier die starken sozialen Unterschiede der damaligen Zeit unversöhnlich aufeinander krachen. Jemand aus behütetem Hause, der eine Schriftsteller- und Aktivistenkarriere einschlagen kann, trifft auf eine hart arbeitende Schicht, die am Ende der Woche völlig erschöpft ist und einfach eine Pause braucht. Aber anstatt das zu sehen, wird der arbeitenden Schicht vorgeworfen, sie wäre, platt gesagt, blöd und faul. Das deutet für mich auf mangelndes Verständnis füreinander hin. Die eine Schicht weiß gar nicht, wie es der anderen geht, wie deren Leben wirklich aussieht. Das führt dann zu solch falschen Annahmen und teilweise eigenartigen Vorschlägen. Immerhin muss man Frau Plotow aber zugutehalten, dass ihr Ziel die Verbesserung der Lebensumstände der Landbevölkerung ist. Die Motivation steht zwar auf eigenartigen Füßen und die Vorschläge haben ziemliche Bildungsschlagseite, aber immerhin gibt es ja ein paar echte Unterhaltungsvorschläge, die durchaus nicht schlecht sind. Ich finde aber, dass der Artikel grundsätzlich ein Schlaglicht darauf wirft, wie isoliert die sozialen Schichten damals waren und wie wenig Ahnung sie voneinander hatten. Das mag natürlich auf alle Zeiten zutreffen. Aber hier fand ich es besonders hervorstechend, vor allem da die Meinung über die Landbevölkerung so vernichtend negativ war. Ich bin selbst kein Bauer, aber ich wohne ländlich genug, um mitzubekommen, wie lange, wie häufig und wie pausenlos diese arbeiten müssen. Und ihnen dann vorzuwerfen, dass sie am Ende des Arbeitstages müde und erschöpft sind, ist unangemessen, um es vorsichtig auszudrücken. Auf Seite 150 erläutert dann Frau Plotow in einem zweiten Artikel, wie man ihrer Meinung nach häusliche Feste feiert. Hierbei handelt es sich eindeutig um eine Oberschichtfeier. Bei Interesse kann ich den Artikel auch mal durchleuchten. Das Buch selbst fährt fort mit Tipps zur Urlaubsgestaltung. Auch ein Thema für Großbürger, da damals kaum jemand in Urlaub fahren konnte. Es folgt ein Artikel für Hobbyfotografen, auch etwas für Reiche, da sich kaum jemand Fotoapparate leisten konnte. Und dann kommen lange Artikel mit Informationen. Erst über Erfindungen und Entdeckungen, recht wichtig für die technikbegeisterte Zeit um 1900. Dann über die Weltausstellung in Paris und dann ein Jahresrückblick. Nach zwei landwirtschaftlichen Artikeln folgt dann ein Abschnitt über neue Haushaltsgeräte. Wieder Dinge, die sich nur Reiche leisten können. Und natürlich viele Werbeanzeigen. Fasst man all diese Artikel zusammen, ergibt sich durchaus das Bild, dass reiche Großbürger die Zielgruppe dieses Buches sind. Was denn auch den Tonfall von Frau Plotows Artikeln erklärt.
Abschlussworte.
Wie gesagt, sollte ich Frau Plotow Unrecht tun, lasst es mich wissen. So kam ihr Text aber bei mir rüber. Dieses Familienjahrbuch von 1901 hat einen deutlich geringeren ideologischen Einschlag im Vergleich zu dem aus den späten 1930ern. Dagegen hat es aber einen deutlich stärkeren Schichtbezug. Dies ist ein Buch für die Ober- und Mittelschicht. Die breite Bevölkerung kann mit den Inhalten nicht viel anfangen. Sie sieht eher, was sie nicht erreichen kann, wie zum Beispiel Haushaltsgeräte und Urlaub, und wie abfällig, zumindest teilweise, über sie gesprochen wird. In der Hinsicht gibt das Buch aber einen Einblick über die Denkweise eines Teils der Bevölkerung und über die Isolierung der Schichten voneinander. Das Verstehen der Vergangenheit ist hier also etwas indirekt.
Vielen Dank fürs Interesse.